Was Sie jetzt gerade sehen, an die Wand geworfen, das ist, einige werden das bestimmt schon kennen, ein Zoom durch die Mandelbrotmenge. Grund dafür ist, dass wir auf dem Übungsblatt Fraktale haben und die Mandelbrotmenge ist vielleicht das bekannteste Fraktal. So, ich möchte an dieser Stelle kurz eingehen auf nochmal die Zeltaufgabe und Sie sehen, dass wir online gestellt haben ein System, was tatsächlich Nummer 1 erlaubt, Bäume beliebig zu platzieren und dann Nummer 2, das ist natürlich der interessantere Schritt, tatsächlich dann auch Zelte platziert. Und zwar wird es alle legalen Berechnungen produzieren. Das Interessante an diesem System, Sie können natürlich damit rumspielen, es hat eine Benutzungsoberfläche, ja. Das ist also von der Perspektive aus gesehen sehr komfortabel. Das Interessante ist aber, dass Sie sich den Code anschauen können. Und der Code, der wird tatsächlich produziert, Nummer 1, durch die Modellierung, die wir in der Aufgabe gemacht haben, und Nummer 2 natürlich dann auch SymPy. Ja, und dann brauchen wir allerdings 2 Bibliotheken, damit Sie das Ganze zum Laufen bringen. Und hier wird gesagt, wie denn diese Bibliotheken installiert werden können. Ja? Also selbst wenn Sie das nicht zum Laufen bringen, das Interessante ist tatsächlich die Modellierung, das Programm für die Modellierung. Ja? Da können Sie sich wirklich anschauen, welche Kraft die Aussagenlogik hat. So, dann möchte ich auch noch erinnern an was war das? An die Halloween-Knobelaufgabe, die ist noch bis zum Donnerstag nächster Woche können Sie noch bis zum Donnerstag nächster Woche einreichen, einfach durch eine kleine kurze E-Mail an die beiden Mitarbeiter. Wir haben bisher 3 Lösungen und hoffentlich kommen dann noch mehr. Ja. Wenn es im kleinen Kreis bleibt, wird es definitiv eine entsprechende Belohnung dann auch geben. So, ich möchte mir jetzt nochmal die... das Carnickel-Beispiel vornehmen und insbesondere dort die Fibonacci-Folge. Und ich weiß nicht genau, ob ich ein schlechtes Gewissen haben muss. Wir haben gezeigt, Fibonacci-Folge definiert war Fib von n plus 1 gleich Fib von n plus Fib von n minus 1 und haben dementsprechend auch definieren müssen, nicht nur die Fibonacci-Folge für 1, dort den Start gesetzt, sondern weil wir zurückgehen von n plus 1 auf n und n minus 1, müssen wir 2 Startwerte berechnen. Ja? Habe ich 2 Startwerte berechnet, dann kann ich natürlich Fib von 3 ausrechnen, weil Fib von 3 ist Fib von 2 ausgerechnet plus Fib von 1 ausgerechnet. Ja? Eine solche Rekursion, die tatsächlich nicht nur das n, sondern auch das n minus 1 verlangt, zwingt uns dazu, einen entsprechenden Induktionsanfang zu wählen. Die Frage, die ich an Sie im Wesentlichen habe, wie habe ich diese Aussage gezeigt? Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich den Induktionsschritt sauber gemacht habe. Habe ich überhaupt den Induktionsanfang gezeigt? Weiß kein... habe ich gezeigt? Egal, wir machen jetzt die zweite Aussage. Das Ziel ist, wir haben die Modellierung des Wachstums der Karnickelpopulation mithilfe der Fibonacci-Folge definiert. Und jetzt möchte ich weil das natürlich eine rekursive Definition ist und ich nicht wirklich sagen kann, wie groß denn nun, wie stark dieses Wachstum sein wird, jetzt möchte ich aus unserer rekursiven Definition Kapital schlagen. Und Kapital schlagen kann ich dadurch, indem ich sage, bitteschön, Nummer eins, das Wachstum ist nicht zu groß, obwohl 2 hoch n schon eine richtige Latte ist, auf der einen Seite, und auf der anderen Seite, das Wachstum ist mindestens so groß, ja, so dass ich tatsächlich das Wachstum gequetscht habe zwischen 2 hoch n halbe, der Wurzel aus 2 hoch n, und 2 hoch n. Ja. So, jetzt möchte ich nochmal hier versuchen, einen klinisch sauberen Induktionsbeweis durchzuführen. Jetzt werden Sie natürlich feststellen, 2 hoch n halbe kleiner gleich fib n, wenn ich mir anschaue, 2 hoch n halbe für n gleich 2, das ist die Wurzel 2. Und ist die Wurzel aus 2 kleiner gleich Wurzel aus 2, ist das kleiner gleich fib von 2? Nein, ist es nicht. Das stimmt also gar nicht für n gleich 2 und für n gleich 1 stimmt es. Gucken wir uns 3 an. Sie werden sehen, das stimmt alles nicht. Wenn wir aber gehen auf 6, 7 und größer, dann stimmt es plötzlich. Ja? Die Fibonacci-Folge braucht tatsächlich eine gewisse Zeit, bis sie die Wurzel aus 2 hoch n überspringt und dann ist allerdings auch das Wachstum erreicht. So, und was ich deshalb zeigen möchte, ist, zeige, dass diese Aussage gilt für n größer gleich 6. So, erste Frage an Sie. Was ist der Induktionsanfang? Ja. Bitte? N gleich 6 und? N gleich 6 und n gleich 7. Wir brauchen wieder, ne? Wir brauchen wieder 2, weil die Rekursionsgleichung sagt, nee, nicht nur n, sondern auch n minus 1. Also, Induktionsanfang für n gleich 6. So, dann gucken wir uns das an. Wir müssen zeigen, dass die Wurzel aus 2 hoch 6, also die Wurzel aus 2 hoch 6 halbe, und das ist natürlich die 8, ja, 2 hoch 3, dass das ist zu zeigen, deshalb Ausrufezeichen, kleiner gleich ist fib von 6, aber Entschuldigung, das ist doch die 8 und check. So, aber der zweite Schritt muss ebenfalls gemacht werden, n gleich 7, und da haben wir etwas Unangenehmes anscheinend, das ist 2 hoch 7 halbe. Ich würde sofort versuchen, das in Form einer Wurzel zu schreiben, dann wäre das die Wurzel aus 2 hoch 7 und 2 hoch 7 ist 128. Also dann hätten wir hier stehen die Wurzel aus 128 und das wäre auch hier wieder ein Ausrufezeichen, zu zeigen, dass das kleiner gleich ist, fib von 7. Fib von 7 sehen Sie an dieser Stelle 13. So, jetzt müssen wir gucken. Wenn ich die linke Seite quadriere, komme ich auf 128. Quadriere ich die rechte Seite, komme ich auf 169. 169 ist größer gleich 128, check. So, und jetzt kann ich den Induktionsschritt machen. So, und um den Induktionsschritt auszuführen, muss ich mir anschauen, das Fib von n, wie üblich, das Fib von n plus 1. Das Erste, was ich mache, was weiß ich über das Fib von n plus 1? Die Definition. Und diese Definition schreibe ich auf, nicht? Genauso wie sie hier auf der Folie oben erscheint. Fib von n plus Fib von n minus 1. So, ich habe immer versucht zu sagen, bitte an den Rahmen halten. Habe mich selbst an diese Vorgabe nicht gehalten. Was habe ich denn überhaupt zu zeigen? zeige, eine Aussage für das Fib von n plus 1. So, und für das Fib von n plus 1 ist was zu zeigen? Naja, die Aussage, die hier steht, aber nicht mit n, sondern mit n plus 1. Sodass ich dann letztlich zeigen muss, bitteschön, nicht mit n, sondern mit n plus 1, ich muss das zeigen. Kleiner gleich. So, bitteschön. Das ist, worauf ich hinzielen muss. Was ich bisher gemacht habe, ich habe einfach benutzt die rekursive Definition der Fibonacci-Folge, Folgenelement n plus 1. So, und jetzt kann ich sagen, bitteschön, ich wende an die Induktions, nicht den Induktionsanfang, sondern die Induktionsannahme. Und die Induktionsannahme sagt, Fib von n, du bist größer gleich 2 hoch n halbe. Fib von n minus 1, du bist größer gleich 2 hoch n minus 1 halbe. Okay. So, jetzt möchte ich von Ihnen den nächsten Trick haben. Den nächsten Schritt. Was sollte ich tun? Das ist, was ich haben möchte. Das ist, was ich habe. Sieht jemand das? Was sollte ich machen? Das ist, was ich möchte. Das ist, was ich habe. Ich muss weitermachen, da habe ich überhaupt keine Wahl mit größer gleich. Ich muss eine Kette von größer gleichs haben, damit ich am Anfang sagen kann, du bist größer gleich, was immer da rauskommt. So, was würden Sie mir raten? Was kann ich machen? Kann ich das 2 hoch n halbe kleiner machen? Ja, das kann ich. Kann ich das kleiner machen? Kann ich natürlich auch. Wäre das ratsam? Vielleicht nicht. Ihr Hinweis, was sollte ich tun? Ja.
Vielleicht kann man die Exponenten addieren.
Okay, wenn ich die Exponenten addieren möchte, in gewissem Sinne, dann kriege ich das nur dann hin, was immer addieren hier bedeutet, wir befinden uns im klein wenig illegalen Bereich. Wenn ich tatsächlich sage, na, dann nehme ich den kleineren von den beiden, dann kann ich addieren. Den kleineren zu nehmen wäre 2 hoch n minus 1 halbe. Ich ersetze den großen durch den kleinen. Ich bin okay mit meinem Argument. So, und dann nehme ich auch hier den kleinen und ich bin okay in meinem Argument. So, und jetzt kommt Ihr Hinweis, addier doch, jetzt kann ich addieren. Vorher konnte ich das nicht. So, und was ist das? Das ist 2 mal 2 hoch n minus 1 halbe. Und was bist denn du, mein lieber Freund? Naja, ich bin dann nichts anderes als die n minus 1 halbe. Und ich schreibe das jetzt mal so, plus die 1. Aha, du bist 2 hoch n plus 1 halbe. Und check. Ne? Aber an dieser Stelle mussten wir wirklich überlegen, welchen Schritt tun wir weiterhin in der Abschätzung, um tatsächlich auf das Ziel zu kommen. Ja, das ist ein Pattern-Matching. Was will ich, was habe ich? Ja? Okay. Ja. Okay. Diese Zeile hier. So, was habe ich gemacht? Ich habe gesagt, hier sind wir noch d'accord, ja? So, und jetzt habe ich versucht zu sagen, bitteschön, was immer jetzt hier steht, ist mindestens so groß wie das, was jetzt kommt. Mindestens so groß. Und was habe ich gemacht? Ich habe den rechten Summanden beibehalten. Den linken Summanden habe ich kleiner gemacht. Statt einem n habe ich hier ein n minus 1 im Exponenten. Und das darf ich. Nicht? Aber die Idee dahinter ist zu sagen, ja, ich möchte ja schließlich auf mein Ziel zukommen. Und das Ziel ist tatsächlich nichts anderes als der Kleine doppelt so groß. Ja? Okay. Ja, und jetzt wissen wir also, die Fibonacci-Folge, die sitzt zwischen 2 hoch n und der Wurzel aus 2 hoch n. Okay, so. Und das haben wir jetzt gemacht. Und jetzt rekursive Programme. Wir kommen gerade von der Fibonacci-Folge. Hier ist nochmal die Definition. Und dann könnte es naheliegen, wir hatten da schon drüber gesprochen, könnte es naheliegen, so verrückt zu sein und zu sagen, ich an dieser Stelle verrückt zu sein, ich programmiere rekursiv. Das heißt, mein Aufruf für FIP von n plus 1 ist nichts anderes als ein rekursiver Aufruf für Argument n plus einem rekursiven Aufruf für Argument n minus 1. So, jetzt gucken wir uns mal an, was da passiert. Ich habe hier das Argument n plus 1. Stelle mir vor, ich mache einen rekursiven Aufruf und protokolliere diesen rekursiven Aufruf mit Argument n. Und mit Argument n minus 1. Machen wir mal hier das Argument n minus 1 und dort das Argument n. So, und jetzt denke ich mir dieses rekursive Programm weiter ausgeführt. Und was bedeutet das? Der rekursive Aufruf für n minus 1 zieht was nach sich? Einen rekursiven Aufruf für n minus 3, zwei Schritte zurück, und den rekursiven Aufruf für n minus 2 einen Schritt zurück. Und was mache ich hier? Naja, ich gehe zwei Schritte zurück, n minus 2 und noch einen Schritt zurück. Und jetzt gucken Sie sich mal, ne, das geht dann so weiter. Ne? Dann kriege ich hier noch ein weiteres Bäumchen unten dran gelegt und diese Bäumchen treten überall, muss ich überall aufführen, so wie halt die Rekursion läuft. Ja? Das nennt man übrigens einen Rekursionsbaum, da kommen wir später noch drauf zu sprechen. Aber gucken Sie sich mal das Desaster an. Was ist passiert? Wir haben an dieser Stelle ausgerechnet FIP von n minus 1. Locker. Und vergessen es sofort wieder. Wir rechnen es neu aus. So, und dann wird hier tatsächlich das n minus 2 ausgerechnet, FIP von n minus 2, und wir vergessen es sofort und rechnen es nochmal aus. Und dieser Wahnsinn setzt sich fort. Und wenn ich mir jetzt überlege, was ist denn der Aufwand, und ich den Aufwand zähle, indem ich jede Addition, also hier, jeden Vergleich, n gleich 1, n gleich 2, n größer gleich 3, und jede Rückgabe, return, 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 zähle als einen Schritt, dann bekomme ich g von 1, einen Vergleich und einen Return, 2. G von 2, dann mache ich im Wesentlichen dasselbe, aber ich habe noch einen Vergleich mehr, 3. So, und jetzt wird der Wahnsinn wirklich explizit. Jetzt passiert was? Naja, das g von n ist die Anzahl der Schritte, die das Algo von n benötigt. Das ist jetzt ein ganz wichtiger Moment. Das ist auch wichtig für das Übungsblatt. Zu verstehen, wie man denn den Aufwand eines rekursiven Programms misst. Und schauen Sie mal, der Aufwand, das ist doch der Aufwand des ersten Aufrufes plus der Aufwand des zweiten Aufrufs. Das heißt, wenn ich mir aber jetzt erstmal die Sonderkosten anschaue, bevor ich jetzt hier über den rekursiv zu ermittelnden Aufwand spreche, wenn ich mir die Sonderkosten anschaue, heißt das ein Vergleich, zwei Vergleich, drei Vergleich, eine Addition und ein Return, 5. Das ist der Sonderaufwand. Und dann kommt der Hammer. Der Hammer, der sagt, bitte, zuerst rufst du das Programm auf mit dem Argument n minus 1 und hast dort den Aufwand g von n minus 1. Und dann rufst du für n minus 2 auf und hast dort den Aufwand g von n minus 2. Und was ist das? Das ist die Definition einer Fibonacci-artigen Folge. Und wächst die ziemlich schnell? Haben wir uns angeschaut gehabt. Ne? Das ist das nackte Chaos. Hier, ist die Folge so, wie sie wächst. Ja? Und heißt, sie werden mehr für n gleich 100. Sie werden mehr als diese Anzahl von Operationen mit ihrem rekursiven Programm ausführen. Das ist absolut tödlich. Nicht? Und gleich dagegen halten. Was macht dieses Programm? Das können Sie sofort mit Python laufen lassen. Und das ist einfach extrem schnell. Das in n Schritten, wenn Sie FIP von n, alle Zahlen FIP von 1 bis FIP von n berechnen wollen, in einem Wimpernschlag sind Sie fertig, weil Sie nur n Schritte haben. Und naja, der rekursive Aufwand, wir haben ja einen Fibonacci-folgenartigen Aufwand, und haben ja auch gerade die Fibonacci-Folge beschränkt nach unten, ja, der rekursive Aufwand, der ist einfach entsetzlich. Ja, aber was ich sagen möchte, hier haben wir die sehr, sehr schnelle Lösung. Ja. Wir brauchen da natürlich einen solchen Aufwand nicht zu treiben. So, okay. Wir haben mehr Aufwand als die Fibonacci-Folge, weil wir beginnen nicht mit 1, sondern mit 2. Nicht mit 1, sondern mit 3 und haben nicht einen Zusatzaufwand von 0, sondern von 5. Heißt, der Aufwand für n ist mindestens so groß wie das Wachstum der Fibonacci-Folge und der ist größer gleich 2 hoch n halbe. Ja? Und das ist Daumen runter. Was ich wirklich einhämmern möchte, ja, Sie haben hier einen rekursiven Aufruf, um den Aufwand zu messen, muss ich sagen, das ist der Aufwand für den ersten Aufruf, g von n minus 1, plus der Aufwand für den zweiten Aufruf, g von n minus 2. Das ist meine Nachricht. Okay, gut. Euklidischer Algorithmus. Ja, das ist, weiß ich nicht, also es gibt verdammt viele fundamentale Algorithmen. In der Informatik werden Sie dann Sortieralgorithmen kennenlernen, Graphalgorithmen kennenlernen. Und in der Mathematik, ja, oder auch für die Kryptographie einen Basisalgorithmus, das ist der Algorithmus von Euklid. Und was soll er machen? Der soll für zwei Zahlen, A und B, das seien natürliche Zahlen und das A, nehme ich an, ist mindestens so groß wie das B. Für diese beiden natürlichen Zahlen A und B soll ich feststellen, den größten gemeinsamen Teiler. Jetzt können Sie sagen, gut, das ist Mathematik. Natürlich ist das Mathematik, aber das ist Mathematik, die wir in der Informatik so verzweifelt brauchen. Wenn wir Kryptographie treiben, Public Key Kryptographie, dann ist das ein Fundamentalalgorithmus. Ich möchte mir anschauen, wie der Euklidische Algorithmus funktioniert. Er sagt, wenn das B gleich 0 ist, dann ist der größte gemeinsame Teiler von A und der 0 natürlich alle Teiler, die A und 0 teilen, teilen A. Fertig. Ja? Sagt er, ich gebe den größten gemeinsamen Teiler A zurück. Das ist richtig. Der Trick, den der Euklidische Algorithmus benutzt, kommt an dieser Stelle. Er sagt nämlich, der Euklidische Algorithmus, wenn ich ihn für A und B laufen lasse, ne, und wir erinnern uns, dass das A mindestens so groß ist wie das B. Der GGT von A und B, der ist genauso groß wie der GGT von B und A modulo B. Also GGT von A und B ist dasselbe wie der GGT von B und A modulo B. So, und will das kurz motivieren. Wenn ich eine Zahl K habe und K teilt A und B, dann behaupte ich, dann ist das äquivalent dazu, dass das K teilt das B, das ist ja ganz offensichtlich, das habe ich übernommen, und es teilt A minus Q mal B. für ein Q in N. Nicht? Was ist denn überhaupt das A modulo B? Das ist nichts anderes, als dass wir das A durch das B teilen und uns dafür interessieren, was denn der Rest ist. Das ist der Rest nach Division von A durch das B. Und schauen Sie mal, die Division von A durch das B, den Rest dazu kann ich darstellen mit der Zahl Q, sodass Q mal B gerade unterhalb von A liegt, aber Q maximal groß ist mit der Eigenschaft, unterhalb vom A zu liegen, dann ist das der Rest. Nicht? Und schauen Sie mal, wenn ich weiß, ich habe einen Teiler von A und B, dann ist das natürlich ein Teiler von B, es ist ein Teiler von A, es ist ein Teiler von B, also ist es ein Teiler von der Differenz. Nicht? Und dann kann man sich überlegen, bitteschön, das bedeutet diese Eigenschaft, und das hat der Euklid wahrgenommen. Und dann hat er gesagt, oh, Rekursion, ich kann an dieser Stelle sagen, möchte den GGT bestimmen von A und B, aber ich komme jetzt auf kleinere Zahlen, nämlich ich komme auf die Zahl B, das war ja kleiner gleich dem A, und dann A modulo B, und das ist eine Zahl, die ist definitiv kleiner als das A. Ja, tolle Idee. Ja, und jetzt können wir die vollständige Induktion benutzen, ja, um dieses rekursive Programm zu verifizieren. Und das ist jetzt nicht irgendein Spielzeugbeispiel. So analysiert man rekursive Programme. So, Rekursionsanfang für B gleich 0, hatten wir schon gesagt, richtig. So, jetzt kommt der Induktionsschritt. Müssen wir vorsichtig sein. Wir müssen uns überlegen, was genau wir wollen. Ich möchte, was man sagt, eine Induktion nach B durchführen. Und was heißt das genau? Ich möchte sagen, dass der GGT berechnet wird von meinem euklidischen Programm. Aber hier an dieser Stelle, ja, wieder eine zentrale Sache, die wir vorsichtig verdauen müssen. Ich möchte diese Gleichheit haben, aber nur, falls das B Stern kleiner ist als das B. Das fordere ich. Das ist meine Induktionsannahme. Aber bitte, ich fordere das für alle A Stern. Für alle A Stern, ja, wie auch immer das A Stern ausschaut, sage ich, du Euklid, berechne es in GGT, solange das B-Stern, was du hier hast, klein genug ist, nämlich kleiner als das B-Stern, kleiner als das B. Betonung ist, bitteschön, für alle A-Stern, aber nur für solche B-Stern fordere ich, dass in meiner Induktionsannahme die klein genug sind. Das ist der wesentliche Schritt. So, und wenn ich jetzt, ne, ich muss natürlich dann für das große, das größere B diese Induktionsannahme fortsetzen. Wie mache ich das? Das haben wir gerade, ja, diesen Schritt, den habe ich gerade versucht zu motivieren, im GGT von A und B zu zeigen. Das ist dasselbe Spiel, als wenn wir ein GGT von B und A modulo B machen. Jetzt in den Beweis eingetreten. Was ich machen muss, ich muss mir anschauen, was macht Euklid AB. Euklid AB sagt das allererste, ich gebe zurück Euklid von B und A modulo B. Ich gehe in die Definition von der Funktion Euklid. Das habe ich gerade gemacht. So, und jetzt gehe ich in die Induktionsannahme, weil hier, nicht, da haben wir jetzt nicht das B stehen, sondern wir haben A modulo B stehen. Ja, und das ist eine Zahl kleiner als B. Die habe ich in der Tasche. Was heißt nichts anderes? Ich kann die Induktionsannahme anwenden. Und du bist der GGT von B und A modulo B. Und dann wenden wir die Idee an, die wir in dem euklidischen Algorithmus umgesetzt haben. Und die Idee sagt, das ist aber der GGT von A und B. Fertig. Wissen Sie, und sowas, ich weiß nicht, also das ist genial. Ja, das ist, ich ersetze A und B durch B und A modulo B. Das ist puff, ja. Sie haben ein wirklich fundamentales Problem mit einem Pinselstrich gelöst. Das ist schon richtig stark. Okay, so, Zusammenfassung. Was haben wir gemacht? Wir haben mit Quantoren gearbeitet. Existenzaussagen haben wir uns angeschaut, alle Aussagen. Direkte Beweise haben wir betrachtet. Kontraposition und Widerspruch waren wichtige Beweismethoden. Und wir haben uns letztlich mit der vollständigen Induktion, aber auch mit der rekursiven Definition beschäftigt. So. Ich möchte hier zeigen, dass für alle n, für irgendeine positive reelle Zahl a, für alle n gilt a hoch n gleich 0, a hoch n gleich 1. Nicht, das würde auch die Mathe 1 entsprechend einfacher machen. Ja, ja, dann mache ich den Induktionsanfang, n gleich 0, a hoch 0 gleich 1 für alle natürlichen Zahlen n, Quatsch, für die Zahl n gleich 0. Ja, a hoch 0 ist gleich 1. Das ist so. So ist die Definition. Ja, richtig. So, und dann kann ich annehmen, dass a hoch n minus 1 gleich 1 ist und a hoch n gleich 1 ist. Was ich zu zeigen habe, immer schön der Stil, ne, was ich weiß und was ich zu zeigen habe, a hoch n plus 1 gleich 1. Also rechne ich a hoch n plus 1 aus. Und sage, a hoch n plus 1 ist nichts anderes als a hoch 2n durch a hoch n minus 1. Richtig? Richtig. Ne? Das ist so. Das ist aber a hoch n mal a hoch n. Und a hoch n ist 1. Und wenn ich die 1 mit sich selbst multipliziere, dann bleibt das die 1. Fertig. So, was ist passiert? Was ist passiert? Ich habe hier ein richtig großes Verbrechen begangen. Da ist er schon, da ist er schon. Abgemurkst. Dieser Beweis ist abgemurkst. An welcher Stelle abgemurkst? Wo gesagt wird, ja, Entschuldigung, du forderst auch n minus 1 gleich 1 und auch n gleich 1. Was hast du denn gezeigt? Du hast gezeigt im Induktionsanfang nur für die 0. Du hast aber nicht für n gleich 1 gezeigt. Und das bräuchtest du, wenn du nämlich für, wenn du den entsprechenden Schritt machen willst für die n gleich 2, n gleich 3. Und schauen Sie mal, kann ich denn tatsächlich den Induktionsanfang für n gleich 1 ausführen? A hoch 1 ist A. Und tot. Ja, der Beweis geht an welcher Stelle richtig in die Hose? Er geht für das n gleich 1 in die Hose, weil ich hier fälschlicherweise sage, ja, ich weiß doch Bescheid. Ja, über die beiden Vorgänger. So, noch ein Gedicht. Ich möchte zeigen, dass es nur eine natürliche Zahl gibt. Ich setze k das Maximum von a und b und führe eine vollständige Induktion aus nach k, nach diesem Maximum, vollständige Induktion, um diese Aussage zu zeigen. Induktionsanfang für k gleich 0. K ist das Maximum von a und b und k ist gleich 0, also ist a gleich 0 und b gleich 0. Nicht? Und bitteschön, damit gilt a gleich b. Das ist richtig. So, jetzt kommt der Induktionsschritt. Der Induktionsschritt sagt, bitteschön, was habe ich denn? Ich habe das Maximum von c und d ist gleich k. Dann weiß ich, wann immer das der Fall ist, folgt c gleich d. Wenn ich das Maximum hier von den beiden Zahlen c und d bilde. So, was mache ich? Ich nehme das Maximum von a und b, das ist gleich k plus 1, führe den Induktionsschritt aus. das Maximum von A und B ist K plus 1. Ich muss zeigen, dass A und B in dieser Situation ebenfalls gleich sind. So, aber das ist locker. Was machen wir? Das Maximum ist K plus 1, dann ziehe ich 1 ab von dem A und 1 ab von dem B und ziehe das Maximum runter auf K. Locker. Induktionsannahme, bin ja jetzt mit Maximum von K plus 1 runter auf K und da kann ich anwenden, was ich weiß. Und danach kann ich sagen, A minus 1 ist gleich B minus 1. Tja, und die Entschuldigung, dann folgt daraus A gleich B. Es gibt eine natürliche Zahl und das ist die 0. Alles andere ist gleich 0. Was ist passiert? Ich bin wieder hochgradig illegal, aber wo? Was ist hier richtig so voll daneben? Wo sollte es schief gehen? Für K gleich 1. K gleich 0, da ist nichts zu holen. Für K gleich 1 sollte schief gehen. Und zwar an der Stelle, wo eine Zahl 1 und die andere Zahl 0 ist. Das Maximum von 0 und 1 ist 1. Was mache ich? Ich ziehe beide runter. Das heißt, ich ziehe die 0 runter und ich ziehe die 1 runter. Wenn ich die 0 runterziehe, dann ist es keine natürliche Zahl mehr. Hier, das ist völlig illegal, weil ich darf nur diesen Schritt ausführen, wenn ich weiß, dass a minus 1 wie auch b minus 1 eine natürliche Zahl ist. Es kann viel mit der Induktion daneben gehen. Zum Beispiel, wir sind hier eine genügend große Gruppe von Leuten, aber wir haben alle die gleiche Größe. Ja, und den Beweis sehen Sie da, den führe ich nicht weiter aus, aber der Beweis steht da. Der ist etwas länger, aber der Induktionsschritt ist eine Folie. Wo ist der Fehler? Ja, das erzähle ich nicht. Okay, so, machen wir Graphen. Neues Thema. Wir sind jetzt fertig mit den Grundlagen, also mit der Aussagenlogik und dem aus der Aussagenlogik geborenen sorgfältigen Argumentieren. Möchte mich beschäftigen mit Graphen, vielleicht das Objekt, das in der Modellierung am häufigsten auftritt. Und Graphen reden im Wesentlichen darüber, dass wir Objekte haben, die man dann als Knoten bezeichnet. Und diese Objekte stehen in Beziehungen zueinander, in wechselseitig, paarweisen Beziehungen. Nicht? Und dann würde man für diese Beziehungen, für die Objekte setzt man Knoten ein. Und für die Beziehungen zwischen den Objekten setzt man Kanten ein. Knoten repräsentieren Objekte, Kanten repräsentieren Beziehungen zwischen zwei Objekten. So, und jetzt ziehe ich das doch mal vor. Habe das folgende Beispiel gefunden. Und zwar betrifft dieses Beispiel englische Members of Parliament. So, und hier haben wir sie. Und Sie sehen, da haben wir in Gelb die Liberalen, in Rot Labour und in Blau die Konservativen. Und zwar hat man sich angeschaut, wie denn die Herrschaften MPs, Members of Parliament, wie denn die Herrschaften aktiv sind auf Twitter. Und da sehen Sie die verschiedenen Members of Parliament als Knoten angegeben, und zwar abhängig vom Grad, das heißt von der Anzahl der Followers im gewissen Sinne. Ja? Das heißt, Sie haben hier extrem wichtige Personen, ja? Wie man Also ich verstehe das mit dem Twitter sowieso nicht, aber wie man dann auch noch die ganzen Tweets verfolgen möchte und damit seinen Tag totschlagen, ist mir unbegreiflich. Aber trotzdem, das ist halt so. So, und was leider sehr schlecht rauskommt, sehen Sie überhaupt die Kanten zwischen den Knoten? Ja, Sie sehen hier vielleicht eine Kante zwischen dem externen sehen vielleicht ein bisschen mehr, ja. Sie sehen hier eine Kante zwischen dem außenliegenden gelben und hier dem außenliegenden blauen oder was immer die Farbe hier sein mag, ja. Und diese Kante ist tatsächlich gerichtet und sie würde, die Kantenrichtung hat man einfach in dieser Visualisierung weggelassen, ja, weil es schwer zu interpretieren ist. Ja, wenn also tatsächlich der gelbe hier, also der liberale, ein Follower des Konservativen ist, dann würde die Kante vom Gelben zu dem Blauen laufen. So, und Graphen benutzt man tatsächlich, um, man sagt, diese sozialen Netzwerke zu veranschaulichen. Ich kriege hier sofort, indem ich mir den Graphen anschaue, einen Eindruck darüber, über die Wichtigkeit von der Twitter-Perspektive, über die Wichtigkeit der einzelnen MPs. Ich gehe davon aus, Sie haben einen besonders einen Knoten mit besonders großem Fan-In und das ist der Herr Pinscher. Dann haben wir den Herrn Pendel sowie weitere Labour-Abgeordnete. Ja? Und die Frau Mace war zu dem Zeitpunkt, das ist 2012 gemacht, noch nicht Premierministerin, sie ist, glaube ich, eher klein. Ich habe nicht danach gesucht. Naja, nicht? Aber wenn Sie jetzt diesen Graphen sehen, ja, dann merken Sie auch, ja, die sind ziemlich verfeindet. Sie haben relativ wenige Kanten, die hier von Labour direkt verknüpft sind mit konservativ, nämlich überhaupt keine Kante. Dann haben Sie aber hier grüne Abgeordnete und die Grünen sind anders, ja? Was immer das auch genau ist. Und Sie sehen, die Grünen, die haben eine gewisse Tendenz zu Labour hin. Wenn Sie Marktforschung treiben, dann sind solche Dinge, Visualisierung von sozialen Netzwerken, extrem wichtig. Und Graphen haben gerade mit dem Zeitalter von Big Data einen weiteren Schub erhalten. So, das als ein Beispiel von Graphen und damit will ich auch jetzt sofort überleiten zur Fragestunde. Okay. Wir kommen zu den Fragen. Darf ich Fragen beantworten? Okay, also zum Übungsblatt. Wir haben eine erste Aufgabe über Fraktale. Ja? So wie wir angefangen haben mit der Mandelbrotmenge. Das war, wie gesagt, der Anlass, die Mandelbrotmenge zu zeigen, möchte ich jetzt mit Fraktalen fortsetzen. Und es ist natürlich so, nicht? Manchmal fragt man sich, warum mache ich denn Informatik? Tja, weil man so richtig schöne Sachen machen kann, ja? So richtig tolle Sachen. Nicht? Sie haben mit den Fraktalen eine Möglichkeit, die Sie natürlich mit anderen Methoden kombinieren können. Eine Möglichkeit, Kunst zu machen, ja? Zum Beispiel. Und Sie können diese Möglichkeit erreichen mit sehr, sehr einfachen Mitteln. So, und möchte mir an dieser Stelle das Pythagoras-Bäumchen anschauen. Und das Pythagoras-Bäumchen wird geboren aus einem rechtwinkligen Dreieck. Hier haben wir den rechten Winkel und dann haben wir den Winkel Alpha. Alpha ist gleich 38 oder 34, was ist es? Was ist es? Wo bist du? Zeichne ein Dreieck, was haben wir denn genommen? Haben wir überhaupt, haben wir nicht gesagt? Alpha gleich 40, gut. Wir haben tatsächlich das Alpha unbestimmt gelassen. Was? Oder sehen Sie irgendwo, dass das Alpha spezifiziert ist? Ich will nichts Falsches hier behaupten. Alpha und Beta. Beta ist der Komplementwinkel. Setze, setze. Ja.
Ja, in der ganz kleinen Abbildung 1 von links nach rechts, jeweils mit Alpha 40.
Ja.
Das ist das Einzige, wo wir stehen.
Okay, gut. Also, was immer Sie jetzt ausrechnen, ist völlig unabhängig vom Alpha. Wir interessieren uns, nicht? Also ich denke, also was Sie gerade gesagt haben, hier haben wir den Winkel Alpha gleich 40 Grad. Wir interessieren uns Nummer eins dafür, was passiert, wenn wir von einem Rechteck, von einem Quadrat ausgehen mit Kantenlänge 1, dann dieses, das sieht jetzt gleichschenklich aus, und das ist es definitiv nicht. Ja, das soll noch ein rechter Winkel sein. Dann haben wir hier das Alpha. Dann setze ich das Rechteck oben drauf und bekomme natürlich zwei freie Seiten des Dreiecks. Und auf diese freien Seiten des Dreiecks zeichne ich ein entsprechend langes Quadrat einmal und ein entsprechend langes Quadrat das zweite Mal. Und dieser Prozess wird iteriert. Das heißt, was ich jetzt machen würde, ich würde an dieser freien Stelle mein Dreieck anlegen und ich würde an dieser freien Stelle das Dreieck anlegen. Wenn ich das Dreieck angelegt habe, würde ich an dieser Stelle wieder ein entsprechendes Quadrat wachsen lassen, an dieser Stelle ein Quadrat wachsen lassen, so wie Sie das hier in den ersten Pythagoras-Bäumchen sehen. Wir beginnen mit dem Quadrat, dann setzen wir das Dreieck oben drauf, lassen aus den Seiten des Dreiecks die Quadrate wachsen, nicht? Und dann wiederholen wir das, wir setzen das Dreieck oben drauf und lassen die Quadrate wachsen. Wir setzen das Dreieck oben drauf und lassen die Quadrate wachsen und so weiter. So, und ich möchte Ihnen mal ganz schnell zeigen, wie das ausschaut. Wir haben da eine Vektorgrafik gebaut. So, das ist allerdings bei einem Winkel, der zufällig gewählt wird. In jedem Schritt zufällig, nicht so wie in der Aufgabe ein fester Winkel. Ja? So, dann zeige ich Ihnen das mal mit einer kleinen Vergrößerung. Und dann vergrößern wir nochmal. Dann vergrößern wir. Vergrößern wir. Und dann sehen Sie ja den fraktalen Charakter, die Selbstähnlichkeit. Wir vergrößern, wir vergrößern, ja, ich bin jetzt schon beim Faktor von 4. Und dann können Sie hier sehen, ne, immer dieses selbe Muster. Hier habe ich das Quadrat und da werden zwei Quadrate dran gesetzt. Ich habe das Dreieck dazwischen. So, aber jetzt vergrößern wir, wir vergrößern, wir vergrößern. Nicht? Und da sehen Sie wieder dasselbe Muster. Wir haben die beiden Kästen, das Dreieck an dieser Stelle oben drüber gesetzt, lassen aus den Seiten des Dreiecks das Quadrat wachsen. Wir sind jetzt beim Faktor von 16. Ja? Das könnte ich jetzt beliebig lange so treiben, aber Sie sehen, die Aktion ist jetzt im Wesentlichen raus. Okay, so. Die erste Aufgabe fragt, wie viele Ecken haben wir denn? Nicht? Und da wird gesagt, bitteschön, das Pythagoras-Bäumchen 0, das ist das Pythagoras-Bäumchen 0, P0, das hat 1, 2, 3, 4 Ecken. Das Pythagoras-Bäumchen 1, Das hat 1, 2, 3, 4 Ecken, aber dann kommen ja nochmal Ecken dazu, 2 mal 4, 12. Aber bitteschön, bei diesen 12 Ecken habe ich diese Ecke oben links beim ursprünglichen Quadrat, oben rechts beim ursprünglichen Quadrat und die Ecke, wo die beiden sich berühren, ja, habe ich zweifach gezählt. Das sind drei Ecken, die ich zweifach gezählt habe. Statt 12 habe ich 9. Ja? Und dann sehen Sie hier, okay, das ist 9. Und bei E2, an dieser Stelle können Sie zählen, da sind 19 Ecken. So, die Aufgabe fragt, und das ist der wesentliche Schritt, geben Sie eine Rekursionsgleichung an für En. Und wenn Sie die Rekursionsgleichung sehen, dann wird es Ihnen auch nicht mehr schwerfallen, das ist eine überraschend einfache Rekursionsgleichung, dann wird es Ihnen auch nicht schwerfallen, dann einen geschlossenen Ausdruck aus dieser Rekursionsgleichung abzuleiten. Ja? Der Teil B, der ist, denke ich mal, im gewissen Sinne schon überraschend. Nicht? Sie fangen an mit einem Quadrat, das hat den Flächeninhalt 1. Nicht? Und jetzt ist die Frage, wenn Sie so sehr, sehr viele Schritte durchgeführt haben, wie groß ist da der Flächeninhalt? Was ich an dieser Stelle, worauf ich an dieser Stelle hinweisen möchte, in allen Aufgaben, heißt in Teil A wie auch im Teil B, für großes n kann es dazu kommen, dass sich Ecken oder Flächen überschneiden. Dieser Umstand ist zu ignorieren. Ja, sonst wird es nämlich wahnsinnig schwer. Ja, Sie können davon ausgehen, dass für die Berechnung sowohl der Anzahl der Ecken wie auch für die Berechnung der Fläche, dass Sie keine Überschneidungen haben. Ein formaler Beweis mit Induktion wird nicht verlangt. Das ist übrigens ganz einfach. Ja, ich würde es Ihnen trotzdem ausführen, damit ich sicher bin, ja, dass ich, was ich da geschrieben habe, auch richtig bekommen habe. Eine kurze Begründung ist völlig ausreichend. Was ist hier noch zu beachten? Naja, wie schon gesagt, also es ist merkwürdig. Wir beginnen mit dem Quadrat, das hat die Flächeninhalt 1 und dann kommen wir hier hin und wie groß ist denn im Limit der Flächeninhalt? Und die Aufgabe wird Ihnen erzählen, das ist überraschend. Das ist richtig überraschend. Wenn Sie sagen, ja, das kann doch gar nicht sein, aber bitteschön, das wird tatsächlich, lassen Sie sich also nicht von merkwürdigen Konsequenzen verunsichern. Haben wir Fragen zu der Aufgabe 1? Wichtig ist in beiden Fällen, ne, die Angabe einer Rekursionsgleichung. Und die Angabe einer Rekursionsgleichung sollte bedeuten, dass wir sagen E0 gleich, dass Sie sagen En plus 1 gleich und das könnte was sein in dem En, beziehungsweise könnte was sein, ja, eine Funktion von dem En und vielleicht von dem En minus 1, sowas Ähnliches hatten wir ja für Fibonacci. Wenn Sie sagen, der will mich nur auf die falsche Fährte führen, dann haben Sie recht. Ja, aber die Rekursionsgleichung, das ist das hier. Ja, also die sollten eine Funktion finden, die nur von dem En abhängt. Ja. So, und dasselbe Spiel würden Sie dann für den Flächeninhalt ausrechnen. Das heißt, ausführen, dann haben wir hier etwas und dann haben wir tatsächlich das An plus 1, das dann eine andere Funktion von dem Flächeninhalt An ist. Ja? Und es geht darum, das hier auszurechnen. Das F und das G aufzuschreiben. Ja? Das ist der wesentliche Schritt. Okay. Rekursionsgleichungen werden nochmal aufgenommen an dieser Stelle. Nicht? Und da haben Sie das folgende Beispiel vorgegeben, die Folge an plus 1 gleich an plus 1. Also was genau? An plus 1, n plus 1 unten im Index, ist nichts anderes als das an plus 1. So, was macht das geübte Auge? Das geübte Auge sagt, ich werde hier beleidigt. Und zwar big time. Anscheinend ist es so, dass ich von n plus 1 auf n komme, indem ich eine 1 abspalte. Und wie komme ich dann von dem n weiter runter? Entschuldigung, ich muss natürlich sagen, dass das a1 gleich 1 ist, sodass wir tatsächlich einen Wert bekommen. Und wie komme ich weiter runter, indem ich sage, und das hier, ja, das ist wieder die alte Geschichte, fällt manchen von Ihnen schwer. Das bedeutet natürlich auch, dass das an nichts anderes ist als das an minus 1, Index um einen runter. Hier habe ich das an mit dem Index n, um einen runter im Vergleich zu n plus 1. Und jetzt muss ich dasselbe Spiel hier machen. Und ich spalte wieder einen ab, eine 1 ab. Was wird rauskommen? Jedes Mal, wenn ich runtergehe, spalte ich eine 1 ab. Ich spalte so viele Einsen ab, wie es braucht, runterzugehen. Das heißt, was rauskommen wird, ist, dass an, ich schreibe es mal so auf, ne? an plus 1, das hatten wir als an plus 1 und das können wir schreiben als an minus 1 plus 1 plus 1. Wenn Sie vom Putzteufel besessen sind, dann müssen Sie Ihre Instinkte zähmen. Sie putzen nicht, nicht aufräumen, um Gottes Willen nicht aufräumen. Ja, an dieser Stelle doch. An dieser Stelle doch, weil dann können wir schreiben, das ist an minus 1 plus 2. Und was wir beachten, eine merkwürdige Sache hier, wenn ich den Index nehme, das ist n minus 1, und wenn ich die 2 drauf addiere, dann komme ich zum Index der Ausgangsfolge. Also was kommt raus? Jedes Mal spalte ich eine 1 ab. Ja.
Müsste dann, wenn das funktioniert, nicht a allgemein 1 sein? Wenn wir nur a1 1 sind, von der 7 auf eine 8?
Schauen wir uns an. a1 gleich 1 und ich fange mal an mit der a7 hier. Ja? Ich wende die Rekursion an und die Rekursion sagt mir, das ist a6 plus 1. Die Rekursion sagt mir aber auch, die a6, das ist nichts anderes als a5 plus 1 plus 1 und so weiter. Sie sagen, muss die a-Folge überall 1 sein? Definitiv nicht, ne? Weil an dieser Stelle wird mir schon gesagt, da kriegst du hier das a5 plus 2. Wenn wir jetzt weiterrechnen, ja, dann kommen wir hier auf A4 plus 1, ich klammer das mal so, plus 1 plus 1. A4 plus 3. Jedes Mal, wenn ich runtergehe, ich spalte eine 1 ab. Ich produziere eine 1. Ja? So, und was rauskommen wird, ist 7. Weil, um runterzukommen, von der 7 auf die 1, werde ich 6 mal eine 1 abspalten und dann hole ich mir noch von der A1 die 1. Okay. Wir werden, wenn wir Zeit haben, gleich noch ein bisschen mit anderen Rekursionsgleichungen spielen. Ja? Teil 1, römisch 1, das wird Ihnen nicht schwerfallen. Römisch 2 ist ein bisschen ärgerlich, müssen Sie sorgfältig sein an der Stelle, das A0, das ist so ein bisschen hinterfotzig definiert. Der Rest, das ist keine Problematik. Ja? Ich will nicht zu viel dazu sagen. Ja? Wenn Sie hier eine einfache Antwort bekommen, das sieht sehr kompliziert aus, wenn Sie hier eine einfache Antwort bekommen, liegen Sie richtig. Die Antwort ist einfach. Der geschlossene Ausdruck, den Sie bekommen sollen für die Rekursionsgleichungen, ja, der ist sehr einfach. Dann haben wir zwei vollständige Induktionen auszuführen. Die erste vollständige Induktion sagt, bitteschön, für alle n und für alle x gilt 1 plus x hoch n ist größer gleich 1 plus nx. Wie machen wir das? Wir machen das mit dem Induktionsanfang für n gleich 0. Und dann erinnern Sie sich vielleicht an den Beweis, den wir gerade geführt haben über die Fibonacci-Folge, nämlich dass sie größer gleich 2 hoch n halbe ist. Das Denken an der Stelle in dem Beweis werden Sie ausnutzen können. So, worüber redet der Teil C? Der Teil C redet über eine rekursiv definierte Formel phi n. Und das phi n, das sagt, bitteschön, ich bin das V1 und dann habe ich das V2 zu beachten, das V3 zu beachten und jedes Mal wird eine Äquivalenz zusätzlich neu eingebaut. Ja? Das heißt, wenn ich mir jetzt das V4 anschaue, werde ich auf die Formel Phi 4 geführt. So, Sie werden sich vielleicht noch erinnern, wir haben gesprochen in der Aussagenlogik darüber, dass bestimmte Junktoren assoziativ sind. Das heißt, man kann Klammern weglassen. Und dann haben wir auch gesprochen über den Vergleich zwischen dem Junktor-Äquivalenz und dem Junktor-Xor. Und wir haben einen gewissen Zusammenhang zwischen Äquivalenz und dem Xor gefunden. Aber nur für zwei Variablen. Äquivalenz von V1 und V2 haben wir in Beziehung gesetzt zum Xor von V1 und V2. Und hier ist die Aussage, das ist Schwesterchen und Brüderchen, Xor und Äquivalenz. Aber merkwürdig, wenn ich nämlich das Phi n, und das ist ja, die Äquivalenz von n Variablen, wenn ich mir das Phi n anschaue und das n ist ungerade, dann ist das genau, merkwürdig, ja, ist das genau das Xor. Xor und Äquivalenz haben dasselbe, ja, haben dieselbe Form. Ist aber das n an dieser Stelle gerade, dann müssen Sie das Xor negieren. So, und wie zeigt man sowas? Mit vollständiger Induktion. Es wird Ihnen einfacher. Schauen Sie sich dazu den Beweis an, dass das, den induktiven Beweis, dass das Xor von n Variablen genau dann 1 ist, wenn in den Variablen eine ungerade Anzahl von Einsen gesetzt ist. Diesen Beweis haben wir in der Vorlesung durchgeführt, ja, und finden Sie natürlich auch im Skript. Das sollte das Vorbild sein. Fragen zur Aufgabe 2. Okay, so, Aufgabe 3. Korrektheit rekursiver Programme. Wir haben uns gerade gekümmert um den euklidischen Algorithmus. Wir haben auch dieses dusselige Programm, rekursives Programm für Fibonacci-Zahlen uns angeschaut. Und jetzt schauen wir uns was durchaus nicht dusseliges an, nämlich die russische Bauernmultiplikation. Wie multipliziert ein russischer Bauer? Also so wird das bestimmt nicht machen, aber das ist tatsächlich nicht nur bei den Russen bekannt, sondern vor über 3500 Jahren sogar schon in Ägypten bekannt gewesen. Wie haben die alten Ägypter denn multipliziert? Sie haben gesagt, okay, wenn ich mit dem k gleich 0 multiplizieren soll, dann ist die Sache wohl einfach. dann kommt da 0 raus. Das wird an dieser Stelle gesagt. Wenn hingegen das k, nicht, ich soll bilden das Produkt von k und dem x, wenn hingegen das k gerade ist, dann reicht es, wenn ich das x verdopple und das k runtersetze von seinem alten Wert k auf den neuen Wert k halbe. Und das sollte irgendwie eingängig sein. Ärgerlich ist der Fall, dass tatsächlich das k ungerade ist. Nicht? Und dann wird gesagt, dann musst du halt dieses Rezept anwenden. So, was Sie machen sollen, Sie sollen zeigen, dass tatsächlich das Programm russische Bauernmultiplikation, das Programm Prot x und k richtig arbeitet. Dass es richtigerweise das Produkt zurückführt auf, warum ist das für die Informatik ein Glücksverdopplung? Das ist ein Shift. Ja, den können Sie mit Hardware, zielgerichtete Hardware, sowas von fix ausführen, das ist schon das ist unglaublich schnell. Und dann haben Sie letztlich noch eine Addition obendrauf. Das ist eine sehr schnelle Multiplikation, die Sie hier bauen. Vor allen Dingen dann, wenn Sie relativ wenige Einsen in der Binärdarstellung von dem K haben. Ja. Sehr schnelle Multiplikation in dieser Situation. So, möchte Ihnen aber einen Hinweis doch geben. Ja. Wie sollten Sie die vollständige Induktion ausführen? Was ich Ihnen raten würde, hier wird auch schon gesagt, zeigen Sie mit vollständiger Induktion nach K. Das ist hier ein Schlüsselwort, nach K. Nehmen Sie die folgende Induktionsannahme an. So, und zwar für alle K-Strich. Genau so oder ähnlich zu dem Vorgehen, das wir für den Euklid gewählt haben. Für alle K' kleiner als K und für alle X, Betonung an dieser Stelle, für jedes X, da ist keine Induktion dabei, sondern die Induktion nur über das K. Und für alle X gilt das Prot x und k', dasselbe ist wie das k' mal dem x. Ne? Und die Unterscheidung, bitte, ja, die Unterscheidung ist für alle x und natürlich auch dasselbe für alle k', aber nur k' kleiner als k, damit Sie die Induktion über K ausführen können. Ja? Und dann werden Sie sehen, das ist ein reifer Apfel, der wartet nur in Ihren Schoß zu fallen. Ja? Haben wir Fragen? Dreiecke kacheln. Das ist eine wirklich schöne Aufgabe. Wir haben ein Dreieck. Hier sehen Sie das Dreieck DN, D für Dreieck und N für die Seitenlänge. Also zusammengesetzt aus N Quadrat Kacheln und hier haben wir zusammengesetzt aus N Dreiecken mit nicht trivialer Berührung der Grundlinie. Ja? Erstes, zweites, drittes, viertes, fünftes, sechstes und siebtes Dreieck, das wäre hier das Dreieck D7. Nicht? Weil wir 7 Dreiecke hier unten haben, die die Grundlinie nicht trivial berühren. Drittes, viertes, fünftes, sechstes, siebtes. So, und was gemacht werden soll? Wir möchten dieses Dreieck kacheln. Und zwar steht als Kachel zur Verfügung ein Dreierdreieck. Und natürlich bedeutet das Kacheln, dass wir diese eine Kachel so über das Rechteck hinweg verteilen, dass kein einziges Feld, was ist ein Feld? Ein Dreieck, das Sie irgendwo in diesem Dreieck DN sehen, ein kleines Dreieck D1, was Sie irgendwo hier sehen, das nennen wir ein Feld. Ja. Natürlich soll kein Feld von zwei Dreiecken überdeckt werden, ja, das ist verboten. Das geht nicht. Aber das geht sehr wohl, in einigen Fällen zumindest, wenn ein Feld, und zwar ein Eckfeld, herausgeschnitten wird. Und Sie sehen das Eckfeld unten rechts herausgeschnitten, das Eckfeld unten links herausgeschnitten und das Eckfeld ganz oben herausgeschnitten. Nicht? Und da sehen Sie, wie diese Kacheln eingesetzt werden. Da haben Sie die braune Kachel, die rote, die blaue, die grüne und die gelbe. Übrigens ein Trick, der Ihnen helfen wird, die Aufgabe doch einfacher hinzubekommen. Nicht? Es ist natürlich so, wenn Sie das Dreieck an dieser Stelle nehmen, ganz links, und Sie rotieren es, ja, dann kommen Sie plötzlich auf dieses Dreieck. Einfach rotieren. Und wenn Sie dieses Dreieck rotieren, naja, dann kommen Sie auf dieses. Also die Aussage ist, wenn ein Eckfeld, also entweder unten links, unten rechts oder ganz oben herausgeschnitten wird, dann kann ich tatsächlich kacheln, aber nur in dem Fall, dass ich tatsächlich eine Zweierpotenz als Anzahl meiner, als Länge habe. Für den Fall, dass wir nur sechs Einserdreiecke auf der Grundlinie haben, soll gezeigt werden, es gibt keine legale Kachelung. So, und da kann man sich das Leben richtig, richtig hart machen. Oder man kann sich daran erinnern, so wie das in der Beschreibung ausgesagt worden ist, man kann sich daran erinnern, dass das Dreieck dn aus n Quadratfeldern zusammengesetzt ist. Da müssen Sie mal schauen, ob Sie diese Aussage benutzen können, um eine legale Kachelung von D6 mit einer Eckkachel, mit einem Eckfeld ausgeschnitten, tatsächlich ausschließen können. Ja? Also die Situation ist wirklich, ich habe das Dreieck, so, und dann habe ich entweder das, entweder oder, ja? Entweder das Feld, das Feld ganz unten links oder das Feld ganz unten rechts herausgeschnitten. Den Rest muss ich kacheln. Ja? Teil A sollte Ihnen einfacher fallen, Teil B, da ist ein Händchen für angesagt.
Kurz noch eine Frage zu Teil A. Wie ausgiebig soll dieser Beweis dafür ausfallen?
Zwei Zeilen.
Jetzt ist nämlich klar, dass ich den Kopf
habe. Gut, gut, dann ist es richtig. Dann ist es richtig. Man will aber drauf kommen erst einmal. Ja? Aber wenn man es sieht, ja, das ist offensichtlich. Aber man muss drauf kommen, nicht unterschätzen. Ja? So, interessant ist Teil B. Teil B sagt, bitteschön, wenn du tatsächlich eine Zweierpotenz als Dimension gewissermaßen hast, das n ist gleich 2 hoch k, dann kannst du, wenn ich jetzt entweder unten rechts, unten links oder ganz oben das Feld rausschneide, dann kannst du kacheln. Was ich Ihnen raten würde, ja, also diese Aufgabe, die will schon mal so ein halbes Stündchen überlegt sein. Was ich Ihnen raten würde, ist, den Ansatz zu haben, ein rekursives Programm zu schreiben, das kachelt. Für den Fall, dass Sie tatsächlich eine Zweierpotenz an Dreiecken unten auf der Grundlinie haben. Denken Sie algorithmisch, denken Sie daran, ich überlege mir jetzt mal, wie ich kacheln. Mit einem Programm, Python-Programm. Müssen das Python-Programm nicht aufschreiben, ja? Aber einfach nur denken, dass Sie das mit einem Programm lösen möchten. Ich würde den Hinweis hier wirklich ernst nehmen. Nämlich, wohin, wenn Sie dieses Programm vor Augen haben, wohin legen Sie die erste Kachel? Es stellt sich raus, wenn Sie wissen, wo Sie die erste Kachel hinlegen, dann ist alles geritzt. So, jetzt hat es aber eine unschöne Sache, und darüber sollten wir jetzt reden. Und diese unschöne Sache sollten wir eliminieren. Nämlich, dass wir nicht wissen, welches Feld denn herausgenommen wird. Ist das unten links, ist es unten rechts oder ist es ganz oben? So, können wir das gerade zusammen machen? Ich nehme mal an, dass wir hier eine Höhe haben von n gleich 2k. Wenn ich rekursiv arbeiten soll, dann muss ich doch wissen, wo denn tatsächlich kleinere Instanzen sitzen. Ja? Hier ist das dn. Wo sitzen denn die kleineren Instanzen? Ist das Dreieck hier oben aufgebaut aus kleineren Dreiecken? Ja klar, aus n Quadrat 4 von den d1ern. Ja, aber der d1er Schritt, ja, der Schritt von dn auf d1, der ist zu groß. Aber von dn auf dn halbe zu gehen, das ist auf der anderen Seite extrem vernünftig. Also, dann schauen wir mal, wo haben wir denn die dn halber? Die Dreiecke der halben Größe. Naja, da haben wir hier eins, dann haben wir dort eins, haben wir hier eins, komm. Ja, ich habe insgesamt 4. Und da geht es darum, sich zu überlegen, wo lege ich die erste Kachel hin? Damit ich mir aber darüber klar werde, muss ich erstmal wissen, wo zum Teufel ist denn die Eckkachel rausgenommen? Können wir diese Frage gerade beantworten? Spielt es eine Rolle? Ja?
Ja, wie im Bild schön zu sehen ist, ist es vollkommen drehsymmetrisch.
Was Sie sagen, Entschuldigung, wenn die Kachel hier unten rechts rausgenommen worden ist, naja, dann mache ich eine Lösung und dann drehe ich diese Lösung und dann komme ich auf diese Situation, wo die Kachel oben herausgenommen worden ist. Ich kann mir, was auch immer die Eckkachel ist, vorstellen, dass tatsächlich die Kachel hier oben, und das würde ich Ihnen anraten, dass die Kachel hier oben rausgenommen worden ist. So, das ist weg. Wo legen Sie die erste Kachel hin? Wo legen Sie die erste Kachel hin, sodass Sie so etwas wie eine Induktionsannahme, das ist der zentrale Punkt, wo legen Sie die erste Kachel hin, sodass Sie so etwas wie eine Induktionsannahme aussprechen können? Wo legen Sie die erste Kachel hin, sodass Sie so etwas wie eine Induktionsannahme aussprechen können? Wo legen Sie die erste Kachel hin, sodass Sie so etwas wie eine Induktionsannahme aussprechen können? Aber die Aufgabe sollte Spaß machen. Okay, so. Bonusaufgaben, das machen wir jetzt ab jetzt regelmäßig. Heißt, es gibt jetzt Punkte, die zählen nicht für das Maximum der erreichbaren Punkte. Ja, das Maximum der erreichbaren Punkte definiert 100%, ja, und dann werden wir von diesen 100% dann den Bonus für die Klausur bestimmen. Diese 20 Punkte gehen in die Berechnung des Maximums nicht ein. Die wollen von Ihnen geholt werden. Ja? Okay, also die erste Aufgabe sagt, es fahren rot-weiße Straßenbahnen durch Frankfurt im Rahmen einer Veranstaltung, Werbeaktion. Allerdings haben diese rot-weißen Straßenbahnen die Eigenschaft, dass eine gerade Anzahl von roten und eine ungerade Anzahl von weißen Straßenbahnen hintereinander gekoppelt werden dürfen. Hier haben Sie zwei rote, ist okay, ist ein eigener Zug. Dann haben Sie drei weiße, ist okay, ist ein eigener Zug. Dann haben Sie hier drei weiße, zwei rote und eine weiße. Es ist okay, ungerade weiß, gerade rot, ungerade weiß. Nicht? Und genau dasselbe Spiel haben Sie dann bei den anderen, da haben wir stets rot gerade, weiß ungerade. So, hier ist der zentrale Punkt, das sehen Sie auch schon bei der Punktevergabe, ja? Römisch 1. Römisch 1 fragt, was ist das R von N zuerst? Das R von N ist nichts anderes als die Anzahl der möglichen unterschiedlichen Straßenbahnen, wenn wir das R von N bestimmen wollen. Dann haben wir hier die letzte rot. Die fragt nur nach der Anzahl der legalen Straßenbahnen mit der letzten rot. Haben wir im Übrigen irgendeine Lok da vorne, die das Ganze zieht? Haben wir nicht. Ja? Und das, wenn wir hier eine Länge haben von N, würde dann, und das eine legale Konstellation ist, würde das dann eingehen in die Bestimmung von Rn. Dann haben wir natürlich die zweite Situation, dass wir zählen all das, was als letzten Waggon einen weißen Waggon hat. Rekursionsgleichungen für das Rn, das haben wir ja kennengelernt, ne? Wir haben Rekursionsanfang und dann die Rekursionsschritte uns angeschaut. Das sind die substanziellen, das sind die wichtigen Schritte in einer rekursiven Definition. Nicht? Und dann sollten wir eine solche rekursive Definition angeben für Rn und Wn. Was ist denn die Anzahl der rot-weißen Straßenbahnen? Nicht rot-weiß mit letztem Rot, nicht rot-weiß mit letztem Weiß, sondern die Anzahl der rot-weißen Straßenbahnen. Ja, das sind wohl alle Straßenbahnen, die den letzten Zug rot beziehungsweise den letzten Zug weiß haben. Das ist die Anzahl der rot-weißen Straßenbahnen der Länge n. Letzter rot, Rn, letzter weiß, Wn. Ja, und damit können Sie natürlich dann die entsprechende Frage in Römisch 2 beantworten, indem Sie auf Ihre Rekursionsgleichungen für R, N und Wn zurückgreifen. Ja, das ist eine schwierige Rekursion, die Sie bekommen. Es wird von Ihnen nicht verlangt, dass Sie die Rekursion lösen, sondern nur, dass Sie einsetzen für 1, für N gleich 1, 2, 3, 4 und 5, was daraus kommt. Ja? Okay. Teil B. Wenn ich ein Array von n-Zahlen habe und ich suche nach der größten Zahl, dann ist das eine äußerst einfache Geschichte. Ich fange links an und vergleiche erste und zweite Zahl. Die größere behalte ich. Dann vergleiche ich die größere mit der dritten. Die größere behalte ich. Die kleinere fliegt raus. Dann vergleiche ich die größere mit der vierten, ne, und dann laufe ich so schön durch mein Array und mache wie viele Vergleiche? N-1 Vergleiche. Das gleiche Spiel kann ich durchziehen für die Bestimmung der kleinsten Zahl. Wie viele Vergleiche brauche ich? N-2, genauso wie im ersten Fall. Also, wenn ich die kleinste und die größte Zahl haben will, insgesamt schaffe ich das in 2, N-2. So, und was wir hier behaupten, das geht schneller. Man kann tatsächlich das nicht mit 2n-2, sondern sogar schon mit 3 halbe n-2 hinkriegen. So, und wie sieht das Programm dafür aus? Das Programm ist ganz einfach. Das sagt, wenn du ein Array hast, an dieser Stelle haben wir das Array. Wenn du ein Array hast mit zwei Schlüsseln, wie viele Vergleiche brauchen wir, um Minimum und Maximum zu bestimmen? Ein. Ja? Nicht zwei, ein. So, und dann wird gesagt, ja, und das ist, was das Programm an dieser Stelle ausführt. Wenn right minus left, das sind die Intervallgrenzen, rechts ist die rechte, left ist die linke Intervallgrenze. Wenn der Unterschied zwischen linker und rechter 1 ist, das handelt sich um zwei Schlüssel, dann vergleichst du die beiden Schlüssel und dann setzt du Minimum und Maximum. So, und dann sind wir aber im rekursiven Teil. Und da wird gesagt, bitteschön, dann stell dir doch vor, rekursives Denken, okay? Dann stell dir doch vor, dass du ein Array hast, der Länge right minus left. Gehen wir in die Mitte. Das ist Mittel an dieser Stelle. Left plus right minus 1 halbe. Ja, Sie müssen sich vorstellen, dass wir hier arbeiten mit dem Link, mit einem Zeiger ganz auf den linken Teil des Arrays, das ist Left, und einem Zeiger auf das rechte Ende des Arrays, das ist Right. So, und dann sind wir hier mit Middle dabei. So, und dann wird gesagt, dann ruf doch dein Programm rekursiv auf, für den Teil bis Middle. Mach das rekursiv. Und dann ruft doch das Programm rekursiv auf für den rechten Teil. Wie passiert das? Rekursiver Aufruf für den linken Teil. Rekursiver Aufruf für den rechten Teil. So, jetzt der Clou. Wie viele Vergleiche brauchen wir? Ja, wie kommt es zu der Ersparnis von 3 halbe gegen 2n? Der Clou ist, wenn ich hier ein Min und dort ein Max für den linken Aufruf und für den rechten Aufruf ein Min-Stern und ein Max-Stern ausgerechnet habe, wer macht denn unter sich aus das globale Minimum? Das globale Minimum ist entweder Min oder Min-Stern. Wie viele Vergleiche? Ein. Wer macht denn unter sich aus das Größte, das Maximum? Das linke Maximum oder das rechte Maximum? Wie viele Vergleiche? Ein. So, nicht? Und genau das wird hier gesagt. Ein Vergleich, dann hast du das gesamte Minimum und ein Vergleich hast du das gesamte Maximum. Ja, aber bitteschön, die Rekursionsgleichung will bestimmt werden. Und es will dann tatsächlich die Rekursionsgleichung benutzt werden, um zu zeigen, dass 3 halbe n minus 2 Vergleiche ausreichen. Ja? Aber ich hoffe, die algorithmische Idee ist klar. Sehr simpel, rekursiver Ansatz. Und das Minimum wird unter sich, unter den beiden Minima, das Maximum ebenfalls unter den beiden Maxima ausgemacht. Haben wir Fragen zu dieser letzten Aufgabe, ja.
Und dieses Minimum auf der linken Seite ist auch iterativ bestimmt, also jedes Einzelne mit jedem Einzelnen verglichen.
Nochmal, Sie sind bei welcher? Ja, aber sind Sie bei irgendeinem Befehl hier?
Nee, ich glaube, das ist die Erklärung. Weil Sie haben ja gemeint, das brauchen wir einen Schritt, um das gesamte Minimum auszunehmen.
Ja. Richtig, richtig, genau. Das ist der zentrale Punkt. Und da fängt es an, richtig interessant zu werden. Was Sie sagen, bitteschön, hier sagst du doch einfach, das linke Minimum und das linke Maximum, das wird berechnet von dem linken Aufruf. Der macht aber doch viele Vergleiche. Oh ja, der macht viele. Ja, ne? Und der Rechte, der macht auch viele. Und wie viele sind das? Wie viele sind das? Ja, erinnern Sie sich bitte an die Diskussion, die wir hatten über das rekursive Programm, dieses bescheuerte rekursive Programm für die Fibonacci-Folge. Die hat auch viele, viele Operationen ausgeführt, ne? Und denen haben wir einen Namen gegeben. Ja? Gute Frage. Ja. Haben wir sonst noch Nachfragen? Okay, danke schön.